Vor der Sendung konnte ich mit Christoph Spinner sprechen. Er ist Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der Isar und dort Leiter des HIV-Zentrums. Herr Spinner, nach Jahrzehnten gibt es immer noch keinen HIV-Impfstoff. Droht das Gleiche jetzt mit dem neuen Coronavirus?
Ja, so ein bisschen liegt der Verdacht ja vielleicht nahe. Dennoch unterscheidet sich das HIV-Virus vom Coronavirus ganz erheblich. Der wesentliche Unterschied ist, dass sich das HIV-Virus in unsere menschliche Erbinformation integrieren kann, was Coronaviren nicht können. Und darin liegt auch der wesentliche Unterschied, denn HIV-Viren verursachen eine lebenslange chronische Infektion und Coronaviren eben nur eine vorübergehende.
Und kann man daraus hören, dass das Coronavirus dann doch auch angreifbarer ist, dass die Hoffnung auf einen schnelleren Impfstoff durchaus besteht als bei der AIDS-Erkrankung?
Ja, das ist definitiv eine unserer Hoffnungen und es ist natürlich immer leichter, eine Immunität gegenüber einem Virus aufzubauen, was eben nur eine vorübergehende Infektion macht im Vergleich zum HIV-Virus, was sich in unsere menschliche Erbinformation integrieren kann.
Und nutzt die Impfstoffforschung zum HIV-Virus jetzt auch für das neue Coronavirus, um da was zu finden? Kann man darauf aufbauen?
Ja, leider nur bedingt. Ich glaube, was uns hier am wesentlichsten nützt zurzeit, ist, dass es sogenannte Impfstoffplattformen gibt, also Impfstoffmodelle, mit denen ganz generell verschiedene Erreger genutzt werden können, um Abwehrstoffe zu induzieren. Mindestens eines der Vakzinmodelle, die im Moment auch für HIV-Impfstoffe verwendet werden, sollen jetzt auch im Kontext Coronavirus Anwendung finden.
Spannend ist im Bereich Medikamente. Da gibt es erste vorsichtige Hinweise, dass vielleicht Menschen, die schon länger Medikamente gegen AIDS und das HIV-Virus nehmen, eventuell leichtere Verläufe bei der Corona-Erkrankung haben. Was ist da dran?
Ja, ich glaube nichts, denn eines wissen wir heute ganz sicher, das vielgepriesene HIV-Medikament Lopinavir hat keinerlei Einfluss auf den Verlauf der Covid-19-Erkrankung. Deswegen hat sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch verschiedene andere Institutionen alle Therapieversuche und Studien mit Lopinavir gestoppt. Und mir selbst leuchtet das auch ein, denn Proteasehemmer wirken natürlich auf HIV-Viren genauso wie auf Coronaviridae. Das Problem ist nur, dieser Wirkstoff wirkt sehr viel besser auf das HIV-Virus als die Coronaviridae. Also um im Menschen therapeutische wirksame Spiegel zu erzielen, müsste man so hohe Dosierungen einsetzen, die garantiert nicht vertragen werden. Und das kennen wir aus der HIV-Medizin schon, denn dieses Medikament war zwar wichtig, aber es war definitiv nicht das Verträglichste.
Schau mal auf gesellschaftspolitische Aspekte von beiden Pandemien. Kann man denn für Corona und den Umgang mit Patienten und Infizierten was lernen aus dem damaligen Umgang mit AIDS-Kranken und auch der Stigmatisierung, die damit einherging? Ist das jetzt wieder die gleiche Gefahr?
Ja, ich glaube definitiv, denn auch in meiner persönlichen Wahrnehmung war zu Beginn der SARS-CoV-2-Erkrankungswelle doch vieles aus der alten AIDS-Pandemie-Zeit beobachtbar. Es ging zunächst darum, dass Menschen sehr viel Angst vor Erkrankten hatten, dass Erkrankte dann isoliert werden sollte, dass es erhebliche Schwierigkeiten auch im Zugang zum Medizinsystem gab. Alles Dinge, die wir schon kannten, denn wenn man sich zurück an den Anfang der AIDS-Erkrankungszeit erinnert, dann sollten Betroffene oder Risikopersonen möglichst auf eine Insel oder weit weg von der Gesellschaft gebracht werden. Und so ein bisschen geht es einem doch hier auch wieder so. Also ich hatte oft das Gefühl des Déjà-vus und bin froh, dass wir Infektiologen aus der HIV-Erkrankung viele Lehren für die jetzige Covid-19-Welle ziehen konnten.
Die auch umgesetzt werden von Politikern, von Entscheidungsträgern?
Ich glaube, man kann das vielleicht oder jeder kann das auch bei sich selbst beobachten. Der Umgang mit SARS-CoV-2 hat sich geändert. Also wenn ich mich an den ersten Erkrankungsfall erinnere, jetzt im Vergleich nach etlichen 100, dann hat sich nicht nur mein persönlicher Zugang auch gelöst, sondern ich kann auch sowohl bei unserem Personal als auch bei Menschen in der Gesellschaft eine abnehmende Kurve der Angst beobachten, was grundsätzlich auch erfreulich ist. Denn am Ende kommt es bei sämtlichen Infektionserkrankungen auch darauf an, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was ist ein Risiko, wie findet Übertragung statt und wie können wir uns wirksam schützen? Denn bei HIV-Patienten zu Anbeginn der AIDS-Zeit war es ja nicht anders. Viele Menschen hatten Angst, diesen Betroffenen zu nahe zu kommen, sie zu berühren, soziale Nähe und Interaktionen zuzulassen, aus der ungerechtfertigten Angst, dass es zur Übertragung kommen kann. Und während HIV eindeutig nur durch Sexualkontakte oder Blut übertragen wird, ist dieser Zusammenhang bei SARS-CoV-2 natürlich anders, wo insbesondere die Tröpfchenübertragung eine viel größere Rolle spielt. Aber das führt auch zurück zur viel diskutierten Maskenpflicht. Die Mund-Nasen-Schutzbedeckung ist eines der wirksamsten Instrumente im Kontext der Vermeidung der Übertragung. Und ich glaube, das haben wir gelernt, auch wenn es eine einschneidende Maßnahme ist.
Was wissen Sie darüber, wie es AIDS-Patienten und HIV-Infizierten weltweit geht mit dieser Corona-Pandemie? Inwieweit sind die beeinträchtigt und deren Versorgung?
Ich glaube, wir konnten das auch in Deutschland sehen. Eine der größten Herausforderungen liegt darin, dass unser Gesundheitssystem sowohl Menschen mit SARS-CoV-2-Erkrankungen, aber auch mit allen anderen Erkrankungen versorgen kann. Und ich bin sehr froh, dass es zum Beispiel uns am Klinikum Rechts der Isar gelungen ist, dass wir ja vertretbare Einschränkungen unserer übrigen Patientenversorgung hatten und von Anfang an im Blick hatten, eine Balance zu finden zwischen Covid-19 und Nicht-Covid-19-Patienten.
Das ist in ärmeren Ländern schon schwieriger. Stichwort Afrika. Da kommen Patienten dann plötzlich gar nicht mehr an ihre Medikamente, schon allein, weil sie unter Quarantäne stehen oder nicht mehr rauskommen oder eben diese Zentren dicht machen.
Ja, ich glaube, die Versorgung mit Medikamenten ist ein ganz wesentlicher Teil, aber tatsächlich besteht die HIV-Medizin ja aus vielem anderen. Sowohl die Beratung, also die Interaktion mit Ärzten, Krankenschwestern oder auch Sozialarbeitern ist ganz erheblich eingeschränkt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel strukturschwache Regionen in Afrika vorstellt, wo Menschen zum Teil tagelang unterwegs sind, um an Behandlungszentren zu kommen und das zum Teil auch zu Fuß, gibt es natürlich jetzt ganz erhebliche Einschränkungen, nicht nur durch Reisebeschränkungen, sondern auch durch Krankheit, denn auch Menschen mit Covid-19-Erkrankungen haben vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, in die Behandlungszentren zu kommen. Und wir wissen definitiv, dass auch fortgeschrittene HIV-Erkrankungen bzw. Immunschwäche durch das HIV-Virus selbst dazu führt, dass ein höheres Risiko einer komplizierten Covid-19-Erkrankung vorliegen kann.
Forschungsgelder und politische Aufmerksamkeit für AIDS-Forschung und für Covid-19-Forschung. Stehen die beiden in Konkurrenz zueinander? Haben Sie da Sorge oder gibt es da Synergieeffekte?
Wir müssen das zumindest aufmerksam beobachten. Synergistisch könnte es sein, dass beides Infektionserkrankungen sind und das Wissen, was wir aus der Bekämpfung der HIV-Erkrankung haben und der Bekämpfung der AIDS-Pandemie, jetzt auch für Covid-19 zumindest nutzbar sein könnte. Auf der anderen Seite sehen wir vor allem international und durch den großen gesellschaftlichen Druck auch eine gewisse Verlagerung von Forschungsgeldern hin zu Covid-19 und damit weg von anderen Erkrankungen, natürlich auch weg von HIV. Und es ist international extrem wichtig, dass wir die Anstrengungen im Kampf gegen HIV nicht verlieren, denn wir haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt. Und es gibt inzwischen die ersten Impfstoffprojekte, die international auch erfolgsversprechend durchgeführt werden. Es wäre wirklich mit Sorge zu sehen, wenn diese Aktivitäten jetzt zurückgehen und wir weltweit wieder eine Verbreitung des HIV-Virus sehen.
Auf der Welt-AIDS-Konferenz, die heute begonnen hat, wird diesmal nicht nur über das HIV-Virus, sondern auch intensiv über das neue Coronavirus diskutiert. Christoph Spinner war das vom Münchner Klinikum Rechts der Isar. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.